Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der promovierte Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger hat eine besondere Gabe. Er versteht es glänzend, philosophische Perspektiven auf die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche anzuwenden. Auf die Politik, Alltagskultur, auf mediale Ereignisse, auf den Sport. So schrieb er seit 2005 unter anderem Bücher über Fußball, über den Tatort sowie über die divergierenden Kräfte in der amerikanischen Politik. Aber erst mit seinem 2018 erschienenen Buch »Zeit der Zauberer – Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929« wurde er, so kann man sagen, zum philosophischen Bestsellerautor. Das Buch mit seinen Protagonisten Heidegger, Kassierer, Benjamin und Wittgenstein stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und fand sich schließlich auch auf den Bestsellerlisten Italiens und Spaniens. Nun hat Eilenberger wieder ein Buch vorgelegt, Das Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933 bis 1943. Im Mittelpunkt dieses Mal vier herausragende Frauen als philosophische Denkerinnen. Angela Gutzeit stellt uns die philosophierenden Frauen und das Buch von Wolfgang Eilenberger, das ihnen gewidmet ist, jetzt als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Vier wirkmächtige Denker am Licht der sich verdunkelnden Weimarer Republik. Martin Heidegger, Ernst Cassirer, Walter Benjamin und Ludwig Wittgenstein. So sah die Besetzung von Wolfram Eilenbergers zu Recht gerühmtem Buch »Zeit der Zauberer« aus. Eine Auswahl, die auf den ersten Blick recht willkürlich wirkte. Mit Spannung konnte man jedoch verfolgen, wie der Autor seine Protagonisten auf der Bühne der dramatisch zerrissenen 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zueinander in Stellung brachte. In einer geschickten Inszenierung verknüpfte er philosophische Ideen und Werkgeschichte mit den jeweiligen Biografien, die er als philosophische Existenzformen in einer politisch instabilen Zeit markierte. Nach diesem Prinzip funktioniert nun auch Eilenbergers neues Buch »Feuer der Freiheit«. Zeitlich gesehen schließt es an das Vorgängerbuch an, 1933 bis 1943. Nun aber sind es vier Philosophinnen, deren Werk und Leben der Autor ineinander verschachtelt. Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand. Was Auswahl und Zeitrahmen angeht, stellen sich gleich mehrere Fragen. Warum gerade diese vier Frauen, die von Herkunft, Nationalität, Milieu, philosophischem Denken und Rezeptionsgeschichte völlig unterschiedlich einzuordnen sind? Außerdem, warum die zeitliche Zäsur bei 1943? Und schließlich, warum überhaupt diese Geschlechtertrennung? Wolfram Eilenberger ist ein geschickter Netzwerker. Die Antworten auf diese naheliegenden Fragen gibt er durchweg implizit, durch Verknüpfung, Spiegelung, Konfrontation. Sein Buch beginnt mit dem Jahr 1943, um dann in der Rückschau ab 1933 Werdegang und Entwicklung der vier Denkerinnen zu entfalten und schließlich in einer Kreisbewegung wieder zum Jahr 1943 zurückzuführen. 1933 sind in Deutschland die Würfel zugunsten von Diktatur und Terror gefallen. 1943 haben Krieg und Totalitarismus in Europa ihren Höhepunkt erreicht. Was in dieser Zeitspanne passiert, erzwingt Antworten existenzieller Art. Für Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand als Jüdinnen geht es dabei nicht nur um die Sicherung des eigenen Lebens und den Verlust der Heimat. Für diese Denkerinnen steht nach ihrem eigenen Selbstverständnis alles auf dem Spiel. Die Zivilisation, das europäische Erbe, das gesellschaftliche Miteinander, die individuelle Existenzweise, gekoppelt an die Frage, wie unter diesen Bedingungen Liebe, Leben und Denken miteinander verbunden werden können. Für die Frauen ist es, wie Eilenberger sie darstellt, ein Philosophieren im freien Flug, ein Denken ohne Geländer, wie es bei Arendt zutreffend heißt. Im Falle der sozialrevolutionären Mystikerin Simone Weil geht das bis zur Selbstauslöschung. Warum überhaupt etwas tun und vielmehr nicht nichts? Diesen Satz lässt der Autor in seinem ersten Kapitel Simone de Beauvoir denken. Eilenberger bevorzugt die Form des erzählenden Sachbuchs, wobei er mal einen distanzierten Standpunkt einnimmt, mal mit seiner porträtierten Figur geradezu verschmilzt. Das hat durchaus Charme und liest sich gut, auch wenn er es mit der Anverwandlung so manches Mal übertreibt. Simone de Beauvoir sitzt also 1943 in einem Pariser Café, beobachtet die Passanten und denkt diesen Satz, der sich in leicht abgewandelter Form, aber erkennbar auf Martin Heidegger bezieht. Mit der Frage nach dem Sinn des Seins stellte Heidegger eine Schlüsselfrage der Philosophie im 20. Jahrhundert. Damit ist der Ton angeschlagen und nebenbei auch noch die Verbindung zum Zaubererbuch geknüpft. Der Satz bildet den Auftakt zu den Denkmodellen aller vier Philosophinnen. Auf Simone de Beauvoir 1943 angewendet, klingt das bei Eilenberger so.
Welches ist des Menschen Maß? Welche Ziele kann er sich setzen und welche Hoffnung darf er hegen? Das einzige Sein, das zählte, war das Sein dieser Welt. Die einzig tragenden Werte waren diesseitige Werte. Ihr einzig tragender Ursprung der Wille eines freien Subjekts zum Ergreifen seiner Freiheit. Das war es, was es eigentlich hieß, als Mensch zu existieren. Exakt auf diese Form des Existierens, auf deren Vernichtung und Auslöschung, hatten es Hitler und die Seinen abgesehen. Soweit sie sah, wäre das Maß genuin menschlichen Handelns demnach durch zwei Extreme von innen heraus begrenzt. Zum einen durch das Extrem totalitärer Übergriffigkeit, zum anderen durch dasjenige absolut asozialer Selbstbescheidung. Deshalb hatten sich auf dieser Basis auch die Ziele moralischen Engagements zwischen nur zwei Extremen zu halten. Dem des selbstentleerten und notwendig ungerichteten Mitleids für alle anderen leidenden Menschen auf der einen und der ausschließlichen Sorge für rein private Belange auf der anderen Seite.
Bereits mit 19 Jahren, so ist bei Eilenberger zu lesen, habe Beauvoir den Gegensatz zwischen dem Selbst und den anderen als die sie eigentlich treibende Fragestellung erkannt. Dabei stand zunächst die Selbstbezüglichkeit als Programm im Vordergrund. Ihr Berlin-Aufenthalt im Zeichen des Nationalsozialismus im Jahr 1934 ließ sie politisch zunächst noch eigenartig unberührt. Freiheit, ein Begriff, den sie zuvörderst auf die eigene Lebensform anwendete, das heißt auf den Liebespakt mit Jean-Paul Sartre, als bruchfreie Identität des Wir, im Zeichen sich wechselseitig zugestandener, auch sexueller Freiheit. Daraus abgeleitet ein Philosophieren als biografisch grundierte Halbfiktion. Der entscheidende ethische Schritt von der Sorge für das Selbst zur Sorge für den anderen, so schreibt Eilenberger, er fiel Beauvoirs Gemüt ohne Zweifel schwerer als anderen. Dem Liebespakt mit Sartre, der sich bald zur Lebensform polyamoröser Bisexualität ausweitete, das heißt Studierende und Verehrer männlichen wie weiblichen Geschlechts mit einbezog, gibt der Autor viel Raum. Das ist plausibel. Entlang dieser Lebensform lässt sich eine Entwicklung skizzieren, die Beauvoir zu einem gewandelten Freiheitsbegriff führte, vor dem Hintergrund sich zuspitzender politischer Ereignisse. Angesichts des Bürgerkriegs in Spanien ab 1936 und des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in Paris 1940 bekam der bislang beschworene Solipsismus Beauvoirs im Denken wie in der Lebensform Risse. Das Feuer der individuellen Freiheit und das Feuer politischer Freiheit, so Eilenberger, werden nun von Beauvoir als eins erkannt. Es lodere in jedem und für jeden. Eine Erkenntnis, die Beauvoir sich in kritischer Auseinandersetzung mit Hegel und Heidegger erarbeitet habe.
Fern davon, eine schlichte Synthese aus Hegel und Heidegger anzustreben, eignet Beauvoir sich bestimmende Motive deren Denkens an und kreiert vor dem Hintergrund ihrer jahrelangen Lektüren und Diskussionen mit Sartre eine neuartige Freiheitsphilosophie wechselseitiger existenzieller Anerkennung. Niemand ist eine Insel. Niemand kann nur für sich frei sein. Vielmehr liegt die wahre Voraussetzung meiner Freiheit in der Freiheit des anderen Bewusstseins, ja, konsequent weitergedacht, in der freien Anerkennung aller anderen Bewusstseine.
Der daraus folgende Entschluss zum politischen Eingreifen, das heißt zum Widerstandskampf, bleibt im Ansatz stecken. Aber Beauvoirs neuer Freiheitsbegriff, den sie als metaphysische Solidarität bezeichnete, ein Denken, sich im Angesicht des anderen stets neu zu finden und zu erfinden, fand seine literarische Form in ihrem Roman »Sie kam und blieb«, der ihr 1943 den Durchbruch als philosophische Schriftstellerin bescherte. 1943 war dann das Jahr, in dem die Französin Simone Weil sich für radikal neue Wege entschied.
Es dürfte in der Geschichte der Menschheit wenige Individuen gegeben haben, die in der Spanne von knapp 4 Monaten geistig produktiver waren als die philosophische Widerstandskämpferin Simone Weil in diesem Londoner Winter des Jahres 1943.
Eilenberger spielt hier insbesondere auf Simone Weils Cahiers, ihre Denktagebücher an, die in deutscher Übersetzung in den 90er Jahren in einer 4-bändigen Ausgabe erschienen. Dieser Denkerin ein Porträt zu widmen und sie in spannungsvolle Beziehung zu den anderen Protagonistinnen seines Buches zu setzen, ist ein besonders gelungener Wurf. Es lohnt sich, einen kurzen Abriss der Biografie dieser Philosophin zu skizzieren. 1909 in Paris geboren, war Weil zunächst als Lehrerin und Gewerkschaftsaktivistin tätig. Zu Beginn sozialistisch orientiert, bereiste sie im ersten Jahr der Nazi-Herrschaft Berlin, ähnlich wie Beauvoir. Hellsichtiger als diese, erkannte sie sofort das Dilemma der dortigen Linken, ihre Gespaltenheit und die Schuld der KPD, sich einer einheitlichen Front gegen Hitler zu verweigern. Sie bot Leo Trotzki nach seiner Flucht vor dem stalinistischen Terror Unterschlupf in der Pariser Wohnung ihrer Eltern und setzte sich fortan kritisch mit dem Marxismus auseinander. 1934 legte sie, wie sie es selbst nannte, ihr Vermächtnis nieder unter dem Titel »Reflexionen über die Ursachen der Freiheit und sozialen Unterdrückung«. Weil geht es um die Grundlegung einer wahrhaft freien Arbeitsgesellschaft von selbstbestimmten Individuen. In ihrer vollständigen Opferidentifikation, wie Eilenberger schreibt, setzte sie sich für mehrere Monate dem mörderischen Takt der Fabrikarbeit, wie kurz danach auch dem gnadenlosen Gemetzel des spanischen Bürgerkrieges aus. Als Resultat entstanden Schriften, in denen sie sich mit der Entmenschlichung in Kriegen beschäftigte, verbunden mit einer philosophischen Sprachkritik. Vor allen Dingen widmete sie sich, und das ist im Kontext des Buches besonders interessant, dem Unheil der Kollektivierung und dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Simone Weil grenzte sich dabei klar vom Existenzialismus Beauvoirscher Prägung ab, als sie seinen Ich-Erhalt als einen diesseitig ausgerichteten Egoismus kritisierte. Aus der von ihr konstatierten Machtlosigkeit des Individuums angesichts des Terrors und der ganz im heideggerschen Tenor fortlaufenden Verdunkelung des abendländischen Traditionsgeschehens zieht Weil den Schluss, wahre Freiheit sei nicht mehr auf Erden und im menschlichen Miteinander zu finden, sondern nur noch in der göttlichen Gnade.
Wo Beauvoir die Freiheit des Ich im Sinne einer metaphysischen Solidarität an die Existenz anderer knüpft, bewertet Weil auch diese Bewegung als nur eine weitere Flucht. Das wahrhaft befreiende Ziel lautet nicht solidarische Hingabe an andere, sondern gnadenvolle Selbstaufgabe im Zeichen göttlicher Transzendenz.
In geradezu extremistischer Radikalität wendet sich die Jüdin Weil dem Christentum zu, ohne mit der römischen Kirche etwas zu tun haben zu wollen. Der Seinserfahrung Simone Weils, die in Selbstaufgabe mündete, diametral entgegengesetzt, aber zumindest im radikalen Denken ähnlich, ist die gebürtige Russin Alissa Rosenbaum, die 1926 vor dem Stalinismus in die USA floh und sich fortan Ayn Rand nannte. Der Vorname Ayn spielt, wie sie selbst erklärte, auf das persönliche Fürwort I, also Ich, an. Damit ist das Programm dieser äußerst willensstarken Denkerin bereits auf den Punkt gebracht.
In einer Zeit, in der sich Menschen in ihren Werturteilen und Lebensprämissen maßgeblich nach anderen Menschen richten, hat das heilige Wort Ich jede tragende Funktion eingebüßt. Ästhetisch, moralisch, politisch. Vor diesem Hintergrund führt nur ein Weg aus der Höhle. Die Rückeroberung des Ich mittels einer radikalen Negation der Relevanz anderer, aller anderen Menschen.
Das Porträt der Jüdin Ayn Rand in diesem Buch passt übrigens hervorragend zur Trump-Ära und zur rücksichtslosen America-First-Strategie des derzeitigen US-Präsidenten. Ein bisschen beschleicht einen ja das Gefühl, Wolfram Eilenbergers Entscheidung, diese radikale Verfechterin des unverblümten Elitismus und Libertären in sein Buch aufzunehmen, zielt genau auf diese Konvergenz. Wie Eilenberger schreibt, hatte Rand Einfluss auf die spätere Gründung der Tea Party. Rand gilt in den USA bis heute als eine der wirkmächtigen Apologetinnen des entfesselten Kapitalismus. In ihrem Roman The Fountainhead schuf sie mit dem Protagonisten Howard Roark eine Art nietzscheanischen Übermenschen, einen Antipoden zum christlichen Erlöser, so der Autor, der sich im Kampf zwischen Autonomie und Fremdbestimmung, zwischen Fortschritt und Verfall, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen Ich und allen den anderen immer nur für das eigene wollende Selbst ausspricht. Ayn Rands Roman wurde ab 1943 in den USA zum Millionenerfolg und zum Kultbuch. Ayn Rands Denktagebuch, wie aber vor allen Dingen ihre Romane, beinhalten ein philosophisches Programm und verfolgen dessen Ausformulierung mit radikaler Unbeirrbarkeit. Wie bei den anderen Protagonistinnen auch, stellt sie zeitgleich Fragen zum Verhältnis von Ich und Gemeinschaft, zur Wahrung der Würde des Menschen, zum Sein in Zeiten des Totalitarismus. Für ihren Mut, als Frau, Denkerin und Jüdin kompromisslos ihren Weg zu gehen, muss man ihr fraglos Respekt zollen. Trotzdem wirkt Rand insbesondere im Vergleich zur vierten Denkerin in diesem Buch, Hannah Arendt, nicht so recht ebenbürtig. Vielleicht spielt dabei eine Rolle, dass Rand in erster Linie Roman- und Theaterautorin war. Romane hat zwar Beauvoir auch geschrieben, aber man hat bei der Lektüre von Eilenbergers Buch bereits deren zentrales feministisch-philosophisches Werk Das andere Geschlecht im Kopf, das 1949 erschien. Und was Hannah Arendt angeht, sie legte ihre große politisch-philosophische Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft 1951 vor. Diese bedeutenden Werke vor Augen stellen sie nicht nur den Sinn von Eilenbergers selbstgesetzter Zäsur 1943 in Frage, sie lassen eben auch die philosophische Relevanz Ayn Rands eher als zweitrangig erscheinen. Nun also zur vierten im Bunde, Hannah Arendt. Sie lebte nach ihrer Flucht aus Europa nur einen Steinwurf von Ayn Rands Apartment in Manhattan entfernt, wie Eilenberger schreibt. Der Unterschied in der philosophischen Orientierung aber könnte kaum größer sein. Sehr schlüssig wird im Buch beschrieben, wie konsequent die jüdische Jaspers-Schülerin, die sich allmählich aus Heideggers solipsistisch gedachter Existenzphilosophie herausgearbeitet hatte, ihr Gedankengebäude vor dem Hintergrund des Totalitarismus und der jüdischen Tragödie verfertigte. Bestimmend dabei der Gedanke der Zuwendung zum Anderen als Gegenmodell zur Ich-Bezogenheit.
Diese Zuwendung war im Idealfall immer als dialogische zu denken und betonte somit die Notwendigkeit eines tatsächlichen Gegenübers.
In ihrer Suche nach Antworten auf die sich verfinsternde politische Situation in Deutschland und dem zunehmenden Antisemitismus befragte Arendt, wie übrigens auch Walter Benjamin, der im Zaubererbuch seinen Platz hatte, die Geschichte, vornehmlich das 19. Jahrhundert. Eine bestimmende Schlüsselfigur dabei war für sie die Jüdin Rahel Warnhagen.
Exemplarisch für ein ganzes Zeitalter ist Rahels Fall für Arendt auch insofern, als in ihrer Lebenssituation zwei Formen erforderten Muts miteinander kollidierten. Der aufklärerische Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und sich in diesem Sinne als Vernunftwesen autonom zu bestimmen, sowie der Mut anzuerkennen, dass die Freiheit dieses Selbstentwurfs stets von geschichtlichen wie kulturellen Verhältnissen bedingt bleibt, von denen sich kein Individuum völlig distanzieren kann.
In Auseinandersetzung mit Rahel Warnhagen schärfte Arendt ihr Verhältnis zum Judentum. Das brachte sie zunächst dem Zionismus als politischer Bewegung nahe. Arendt wurde aber dessen scharfe Kritikerin, als sich Anfang der 40er Jahre das politische Modell eines ethnisch homogenen jüdischen Nationalstaats herausschälte. Auf dem Höhepunkt der Vernichtung der Juden in Europa intensivierte Arendt ihre Forschungen zu den Ursachen des Antisemitismus und des gleichschaltenden, totalisierenden Denkens. In einem Ein-Frau-Programm 1943 in New York betrieb Arendt schließlich konsequent die Freilegung der Elemente, die zu den Todesfeiern des Totalitarismus im 20. Jahrhundert geführt haben, so Eilenberger. Wolfram Eilenbergers Feuer der Freiheit ist ein Buch über Frauen, die sich mit ihren philosophischen Theorien behaupten mussten in einer Zeit, die ihnen, gelinde gesagt, nicht gewogen war. Sei es, weil Europa nach und nach in Schutt und Asche versank, sei es, weil ihr Judentum sie marginalisierte oder weil Philosophinnen aufgrund ihres Geschlechts per se einen schweren Stand hatten. Aber gerade diese extremen Zeit- und Lebensumstände haben sie als Herausforderung für ihre philosophische Arbeit begriffen und angenommen. Insofern ist die hervorhebende Würdigung ihres Beitrags zur Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten, wie es im Untertitel des Buches heißt, ein gerechtfertigtes und erhellendes Unterfangen, trotz der kritischen Anmerkungen. Wolfram Eilenbergers Buch regt darüber hinaus zur weiterführenden philosophischen Lektüre an.
Angela Gutzeit war das. Sie besprach Wolfram Eilenbergers Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten, als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag Stuttgart erschienen, 396 Seiten, 25 €. Und am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.